herzlich willkommen beim Tiltrust Podcast. Mein Name ist Carsten Vossel und heute gehen wir in die Praxis. Wir wollen uns darüber austauschen, warum laufen IT-Sicherheitsprojekte vielleicht schief oder warum laufen, trotz dass man gute Technologien einsetzt, den besten Willen hat, Dinge trotzdem vielleicht doch nicht so, wie man sie sich vorstellt und so, wie sie vielleicht sein sollten. Ja, setzen uns da einfach mal mit verschiedenen Dogmen, Mythen, Fehlern und vielleicht auch Gedanken auseinander. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir zwei Hochkaräter mit zur Unterstützung dazu geholt, die ich sehr herzlich willkommen heißen möchte. Und zwar ist das zum einen der Michael Schröder von der ESET und er ist dort Manager Security Business Strategy. Und vielleicht magst du, Michael, uns ganz kurz mal erläutern, was heißt denn das genau? Was ist unter diesem netten Titel zu verstehen? Und was gibt es vielleicht Wichtiges, was du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest?
Ja, danke, Carsten. Freut mich, dass du mich eingeladen hast. Wie du schon festgestellt hast, ist der Titel ja eher ein Zungenbrecher. Und ich versuche das immer so zu übersetzen, dass ich den Menschen halt versuche klarzumachen, was eigentlich am Ende des Tages der Nutzwert von Technologie und Services ist. Und was es mir tatsächlich im Alltag bringt, denn ja, unsere Branche hat ja eins auf jeden Fall gemein. Wir benutzen unheimlich viele Buzzwords und unheimlich viele technische Begriffe, die am Ende des Tages dem einzelnen Nutzer oder auch dementsprechend dem Entscheider gar nichts sagen. Und dafür versuche ich mit meinem Team eben in Deutschland, Österreich und Schweiz Sorge zu tragen, dass verstanden wird, welche Technologie für was einsetzbar ist.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auf jeden Fall von meiner Seite. Genau, ich darf zudem willkommen heißen den Johannes Kresitz, CEO von der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Securium GmbH. Auch du bist schon seit vielen, vielen Jahren in verschiedensten spannenden Bereichen unterwegs. Und ich sehe, es gab sogar Parallelen im Bereich Antivirusherstellern, auch wenn es unterschiedliche war, wo ihr beide seid oder wart. Genau, magst du uns auch noch ein paar Einblicke von dir geben, lieber Johannes?
Gerne. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Kleine Korrektur, Securium heißt es, ist aber auch ein sehr, sehr spannend gewählter Name, gebe ich zu. Dient auch dazu, dass sich die Leute die Zunge brechen, weil sonst ist es ja umsonst. Alles, ne? Genau. Ja, also kurz zu mir, wie du schon festgestellt hast, habe ich mehrere Stationen durchlaufen und bin jetzt in dem Bereich, der mir am meisten Spaß macht. Das ist das klassische Consulting. Wir haben uns spezialisiert auf die operationale Security und auch das Vorbereiten auf den maximalen Worst Case, sprich Incident Readiness, sind da sehr bedacht im Business Transfer und versuchen eben Unternehmen so sicher wie möglich zu machen, indem wir sie strategisch beraten.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal super spannend ein. Bevor wir jetzt ins Thema reinspringen, möchte ich noch einem Wunsch nachkommen. Und zwar haben wir von den Zuhörern die Frage bekommen, ja, Teletrust, was ist denn das eigentlich genau? Und jetzt könnte ich wahrscheinlich darüber alleine schon einen Podcast füllen. Das möchte ich nicht. Dafür habe ich zu spannende Gäste da. Aber ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht in jeder Folge mal ein, zwei Takte zum Teletrust, genauer genannt Bundesverband IT-Sicherheit, Teletrust nennen möchte, der uns alle hier verbindet, weil wir dort eben als Mitglieder aktiv dabei sind. Und genau, letztendlich ist es eben ein Verband, der aus den unterschiedlichen Bereichen Industrie, Verwaltung, Beratung und Wissenschaft Leute zusammenbringt, um eben dann dort den Austausch auf der Fachebene, auf der rechtlichen Ebene, also auf den verschiedenen Facetten von IT-Sicherheit, ja, zu beflügeln, zu befruchten, dafür zu sorgen, dass wir heute in den Austausch kommen, weil ich glaube, jeder, der sein eigenes Süppchen kocht, kann nie so gut sein, als wenn man eben gemeinsam versucht, ein Thema anzupacken. Und da es eben auch ein riesiges Thema ist mit unterschiedlichsten Facetten, wie wir vermutlich auch gleich im Thema nochmal finden, ist es eine tolle Institution mit verschiedensten Möglichkeiten, um genau hier das Thema IT-Sicherheit gemeinsam weiter nach vorne zu bringen. Das soll erstmal reichen zum Teletrust. Insoweit steigen wir jetzt voll ins Thema ein. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, wir möchten in die Praxis gehen und gucken, ja, was läuft vielleicht schief? Wo können wir Dinge besser machen? Woran liegt es? Und das ist natürlich eine sehr offene, sehr böse Frage. Aber ich stelle sie einfach mal so und fange mal bei Michael an. Vielleicht hast du ja so erste Gedanken, die du mit uns teilen möchtest dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch eine Frage, die uns als Hersteller immer umtreibt. Wir stellen unheimlich viele Lösungen und Services zur Verfügung. Trotz alledem erwischt immer noch unheimlich viele Unternehmen eine Ransomware-Thematik oder Phishing-Angriffe gehen tatsächlich durch. Und dann fragt man sich natürlich am Ende des Tages, woran hat es gelegen? Das haben wir uns vor 2 Jahren so intensiv gefragt und auch unsere Reseller mal hinterfragt. dass wir auch eine eigene Studie ins Leben gerufen haben, einen Stand der IT-Sicherheit. Haben wir 23 das erste Mal gemacht, jetzt in 24 Anfang des Jahres eben zum zweiten Mal ausgewertet. Das sind immer so um die 350 bis 400 Teilnehmer, Unternehmen, die da einen recht umfangreichen Fragekatalog beantwortet haben. Und da kann man schon einiges an Erkenntnissen rausziehen, woran es denn hapern könnte. Und das ist aus meiner Sicht in zwei Teile einzustufen. Das eine ist, entweder ich habe die Lösung nicht, weil ich immer noch auf klassische Cybersecurity setze. Da können wir ja später nochmal drüber sprechen, was die meisten damit meinen. Und das zweite ist, ich habe zwar die technischen Lösungen im Detail, ich kann sie aber nicht vernünftig bedienen, beziehungsweise nicht so bedienen, wie es eigentlich notwendig wäre.
Okay, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Gedanken schon mal. Johannes, würdest du sagen, ja, oder hast du vielleicht sogar noch weitere Gedanken, die du in die Diskussion mit reinwerfen möchtest?
Ich möchte die Aufzählung erweitern und vielleicht sogar ein Stück weit kristallisieren, die der Michael gerade gemacht hat. Und zwar, also ich bin drauf gekommen und meine, dass es an drei Sachen scheitert, wenn man Security implementieren will in vernünftiger Art und Weise. Das ist einmal Budget, Zeit und der Willen dazu. Das sind die drei Hauptkomponenten, wie wir nach vorne kommen. Also entweder ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu wenig Elan und Willen, etwas nach vorne zu bringen, vielleicht auch sogar ein bisschen Druck. Können wir gleich nochmal drüber reden, über die gesetzlichen Regularien. Oder mir fehlt halt einfach die Zeit. Und Zeit, das verbinde ich halt einfach mit dem nötigen Wissen, was man sich aneignen muss. Ne? Weil ich unterstelle jetzt einfach mal jeden, dass er schlau genug ist, mit gewiss Zeitanteil sich ein Wissen anzueignen, da hapert's doch ganz, ganz oft.
Okay, ja, finde ich ja eigentlich schön, wenn man das so runterbrechen kann. Vermutlich lässt sich mit diesen drei Punkten schon sehr viel erklären. Wenn du in die Studie reinschaust, Michael, was sind da so die Punkte? Du hast ja schon gesagt, es gibt so zwei Richtungen, die ihr herauskristallisiert habt. Welche sind denn das?
Einmal haben wir die Teilnehmer gefragt, wie sie denn technologisch sich am ehesten einstufen, also welche Lösungen eigentlich am Ende des Tages tatsächlich verfügbar sind. Dazu haben wir ein Modell genutzt, das wir jetzt seit ein paar Jahren im Einsatz haben, diese Zero Trust Security Pyramide, die hast du vielleicht schon mal optisch gesehen, hängt ja bei mir hier hinten auch. Die haben wir irgendwann mal zur Hand genommen, weil wir einfach auch zeigen wollten, was in welchen Segmenten und mit welchen Reifegraden eigentlich in dem Unternehmen umgesetzt werden sollte, so ein bisschen als Orientierungshilfe, gerade für Mittelständler, die ja da häufig eben noch im Hintertreffen sind. Das lässt sich relativ gut optisch erklären und daran haben wir erstmal eingestuft, beziehungsweise sollten sich die Teilnehmer einstufen, wie sie sich überhaupt selbst dort sehen. Da geht es um das Thema Grundschutz, Grundschutz Plus. Also dann, wenn man schon ein bisschen weitergeht und sagt, okay, ich schütze mich vor Zero Days, ich mache Festplattenverschlüsselung, Multifaktor-Authentifizierung, also das, was die Branche eigentlich auch schon als Mindeststandard heutzutage sieht. Und darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Stufen, nämlich das Thema Gefahrensuche und Abwehrinnensicht, das klassische EDR-MDR-Thema. Und da drüber, also die Spitze der Pyramide, da geht es um das ganzheitliche Lagebild, also die Außensicht, wie wir das nennen. Da geht es dann um Threat Intelligence Services, also die Bedrohungslandschaft außerhalb des eigenen Unternehmens zu beobachten und diese Erkenntnisse dann eben mit SOC und SIEM-Betrieb auch analysieren zu können. Und wenn du so nach den Ergebnissen fragst, dann war das bei der ersten in 2023 schon relativ schockierend, weil ziemlich genau ein Viertel aller Teilnehmer sich im Bereich Grundschutzbasis einsortiert haben. Das ist also die klassische, ich habe ein Antivirus, sage ich mal, das ist ein Wort, das wir nicht gerne benutzen, aber ich habe eine Endpoint-Security und ich habe eine Mail-Security, vielleicht auch eine Server-Security irgendwo drauf und das war es dann eigentlich. Ja. Nutze aber tausende von Cloud-Services und Anbindungen, verschiedenste APIs etc. pp. Dann geht es eben dementsprechend weiter, dass sie 44% haben gesagt, sie sind im Bereich darüber, also sie setzen dann eben schon erweiterte Lösungen ein, die notwendig sind. 26% haben eine EDR-Lösung benutzt oder sind in dem Bereich eben aktiv, ne, was das Incident Management und Schwachstellenanalyse angeht. Und nur 5% haben eben überhaupt Nutzungsberührungsthematiken gehabt mit Threat Intelligence. Da waren durchaus auch große Unternehmen dabei und das hat mich persönlich doch schon sehr schockiert. Und in 2024 sah das schon deutlich besser aus. Also wir sehen eine Bewegung nach oben, durch die Stufen durch. Die ist nicht so riesig groß, aber man sieht halt schon, dass etwa 5-10% pro Stufe jedenfalls einen nach oben gerutscht sind. Und das ist eigentlich die gute Entwicklung, die wir alle wollen. und die auch notwendig ist aufgrund der Bedrohungslage, ist aber noch nicht ausreichend, weil immer noch, und das ist eigentlich die Quintessenz aus der zweiten, damit bin ich dann auch so ziemlich am Ende, wenn es um Technologie geht, wenn man das Thema Grundschutzbasis und Grundschutz Plus zusammenzieht, dann sind das 61% aller Befragten, die eben in diesen unteren Levels noch unterwegs sind, wo wir sagen, das ist eigentlich das Minimum. Jetzt wissen wir aber alle, dass NIS 2 zum Beispiel kommt und dass es da deutlich mehr Betroffene gibt, sage ich mal, wie bei der ersten Thematik im Bereich KRITIS und Informationssicherheitsgesetz. Und das bedeutet aber auch, dass diese 61% im Großen und Ganzen eben den Anforderungen der NIS 2 nicht gerecht werden können, weil sie eben bestimmte Thematiken nicht erfüllen können. Und das macht mir persönlich immer noch große Sorge.
Also erstmal vielen Dank für die Zahl. Ich finde das auch super spannend. Deckt sich, ich habe da jetzt keine Auswertung, aber schon auch mit so einem Gefühl, auch nach wie vor, wenn man feststellt, du hast gerade gesagt, Antivirus verwendet ihr jetzt nicht so gerne, was ich verstehe. Aber selbst da merke ich ja, dass Hürden immer noch da sind, zu sagen, dass oder überhaupt Verständnis fehlt für, was ist überhaupt ein Managed Antivirus. Oder man sagt, hey, da ist doch was auf der Festplatte und das läuft doch. Und alleine schon dieser Schritt, jemand dahin zu bringen, dass das vielleicht doch sinnvoll wäre, das als Managed Infrastruktur aufzusetzen, damit man eben doch eine bessere Kontrolle über das hat, was da passiert, ist zumindest manchmal schon ein großer Schritt, den man machen muss. Also insoweit haben wir da noch viel vor uns. Wie sieht das aus deiner Erfahrung aus, Johannes, wenn ihr bei euren Kunden dabei seid, eben Sicherheit einzuführen, zu erhöhen, zu verbessern, was sind da so die Stolpersteine, die sich euch in den Weg stellen?
Wir sehen ganz häufig, dass eigentlich immer ein Mindset vorhanden ist, dass man was haben müsste. Das Mindset sollte aber sein, dass man etwas tun müsste. Sprich, wenn ich mir gewisse Technologien aneigne und kaufe und die konfiguriere, dann verfolge ich eigentlich so eine Art Checklisten-Mentalität. Die Checklisten-Mentalität, die kommt jetzt wieder neu auf durch NIS 2, wobei das eigentlich sehr, sehr dramatisch ist, wenn man das mal so verfolgt. Denn wenn man sich anschaut, früher, ich ziehe jetzt mal die Analogie zu Autos, da gab es ja mal eine Phase, da hatten Autos kein Sicherheitsgurt. So, und irgendwann kamen die dann und irgendwann später, viel, viel später, ich glaube in Deutschland waren das 10 Jahre Versatz, wurden die halt auch Pflicht, dass man die angewendet hat. Das heißt also, man hat ewig lang Autos produziert, es gab ewig lang Tote, dann hat man gesagt, okay, wir sollten jetzt mal Gurte einbauen, dann sind die Gurte zu Gesetz geworden und nochmal 10 Jahre später hat man die dann überprüft im Straßenverkehr, ob die auch überhaupt angewendet worden sind. Und ähnlich muss man das sehen mit NIS 2. Wir haben ja die Ransomware-Wellen, ich sag mal die großen Ransomware-Wellen, die gibt es seit 2013, die halt wirklich gefährlich sind und die halt in Masse auch gefährlich sind. Jetzt sind wir 10, 11 Jahre später und jetzt führen wir ein Gesetz ein, wo wir so langsam mal ins Tun kommen, ne? Wo wir so langsam reingehen und sagen, ja, für die Masse der kritischen Unternehmen müssten jetzt mal diese und jene Sachen nicht nur erfüllt sein, sondern sie müssen sich ständig tun und kontrollieren, gerade auch messen. Da sträuben wir uns gesamtgesellschaftlich immer noch davor, diese Arbeit da reinzustecken, weil wir das noch nicht eingesehen haben. Ich spreche jetzt mal für alle, dass es dauerhaft gemacht wird. Und es ist aber gut, dass wir das dauerhaft tun und drüber gucken und uns immer die wichtigen W-Fragen stellen, damit alles besser wird, weil dann auch die Effizienz gesteigert werden kann. Und genau die letzte Meile, die sorgt dann auch dafür, dass wir wirklich Sicherheit kriegen und dass wir wirklich ein Stück weit so effizient werden, dass wir sogar irgendwann Geld sparen können. Da sind wir aber noch nicht. Und das hat wahrscheinlich auch die Studie, die Michael gerade erläutert hat, so ein bisschen freigelegt, ne? Dieser Erkenntnisstand.
Ich mag diesen Vergleich mit Auto, weil ich finde immer den Vergleich in, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Real Life ist für viele einfacher greifbar. Und ich hatte mich tatsächlich auch mal mit diesem Thema Verkehrstote und Gurt auch auseinandergesetzt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als die Gurtpflicht eingeführt wurde, gab es roundabout 17.500 Verkehrstote pro Jahr. Jetzt sind wir immer noch viel, aber bei einem Wert von roundabout 2.500. Also man sieht auf jeden Fall, das war der richtige Weg. Warum auch immer, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, musste ich gerade auch denken an den siebten Sinn. Das war eine Sendung im Fernsehen, die einem immer aufgezeigt hatte, wie man denn im Verkehr sich zu verhalten hat. Und dort gab es auch eine aus meiner Sicht grandiose Folge zum Thema Gurtpflicht. Also für die Zuhörer, die das nicht kennen, bitte googeln, bitte angucken. Man sollte es nicht zu ernst nehmen aus Themen wie Gleichberechtigung und Co. gibt es da diverse Fails, aber es ist ein Lacher wert, aber das ist nur ein ganz kurzes Randthema. Vielleicht ist es aber tatsächlich eine gute Möglichkeit, um das greifbarer zu machen, weil das ist, du hattest es eben auch schon gesagt, Johannes, man muss es wollen. Und es ist natürlich, und das ist immer wieder mein Thema, es ist natürlich auch so ein bisschen unsexy, das ganze Thema. Bestenfalls bin ich ein Versicherer, ich merke es aber nicht. Das ist wie eine Versicherung, das ist wie, ich mache noch einen Gartenzaun, das ist alles nicht schick. Ich muss das irgendwie tun und ich weiß auch irgendwie, dass das sinnhaft ist, aber jetzt auch, wenn ich überlege, nehme ich mir das nächste teure Auto und kann damit durch die Gegend brausen oder irgendwas anderes Schickes, es muss ja kein Auto sein, verstehe ich ja schon, dass das so ist. Insoweit ist vermutlich ja genau das, was ihr ja beide schon angesprochen habt, der Gesetzgeber durch die NIS 2 und sonstige Maßnahmen, wahrscheinlich jetzt das, was notwendig war, damit wir wirklich weiter nach vorne gehen. Aber eigentlich ist es ja schade, ne? Also hätten wir nicht auch als Branche einen anderen Weg finden können, die Kunden zu überzeugen, da mehr zu machen? Mal so als offene Frage an euch beide. Ideen?
Also ich kann das ein bisschen ergänzen, weil ich hatte eine Zeit lang, als ich bei ISET angefangen habe, war ich verantwortlich für die Diversifizierungsprodukte, wie man so schön sagt. Dazu ist es schon ein bisschen länger her, muss man dazu sagen. Dazu gehörte damals eben das Thema Verschlüsselung und Multifaktor-Authentifizierung. Beide Technologien, so ähnliche Parallele, wie wir jetzt im Bereich Auto haben, gibt es schon seit ewigen Zeiten, ja. Und trotzdem war es schwierig, auch unsere Reseller davon zu überzeugen, das dem Kunden aktiv anzubieten und zu sagen, ne, mach das, das hat die und die Vorteile. Weil wie du schon sagst, ich sehe erstmal gerade als Mittelständler keinen Return of Invest. Ob ich das jetzt einsetze oder nicht, ist ja bisher nichts passiert. Und wer will schon was von mir? Also diese alten klassischen Aussagen dementsprechend, naja, wer will schon bei uns irgendwas holen und so weiter und so fort. Und ich glaube, in den vergangenen 5 Jahren, und das sieht man ja auch jeden Tag in der Presse, ich habe es gestern gerade wieder bei uns in der Umgebung gesehen, da ist wieder jemand von einem Ransomware-Hacking-Angriff betroffen hier in Höxter, ein Zulieferer, die machen Antriebsgurte aus Kunststoff und aus Gummi für die Industrie weltweit. Die haben nur 60 Mitarbeiter. Dann liest du weiter und dann siehst du, okay, die vertreiben das in über 100 Ländern und haben da 2400 Mitarbeiter. So, und dann macht das Ganze dann schon wieder einen ganz anderen Impact. Aber es gibt so 2, 3 Sachen, die haben sich in den letzten 5 Jahren massiv verändert. Das eine, das haben wir auch in der Studie im Übrigen abgefragt, ist die Frage, ob man der Meinung ist, dass IT-Security zwischenzeitlich den richtigen Stellenwert hat in der Organisation.
Da bin ich jetzt auf das Ergebnis gespannt.
Ja, das waren in 2023 noch 75%, die gesagt haben, ja, Security hat mittlerweile den richtigen Stellenwert. Das war also schon relativ hoch. Mittlerweile sind es 88%. Dann haben wir auch gefragt, und das ist ja, was Johannes eben schon gesagt hat, meistens fehlt es eben auch an Ressourcen. Ich fasse Ressourcen mal zusammen, weil entweder ist das Personal oder Geld oder Zeit. Manchmal eine Kombination aus mehreren Dingen. Oder auch aus dem Standort. Also wenn ich jetzt irgendwo im tiefsten Sachsen sitze und habe keine Uni und nichts in der Nähe, ist natürlich schwieriger, jemanden im Bereich Forensik zu finden und den dort arbeiten zu lassen, wenn ich den nicht im Homeoffice haben will, als wenn ich jetzt in Köln oder in München oder in Hamburg sitzen würde. Da gab es eben die Frage, ob man einen Mangel an Personal oder finanziellen Ressourcen beklagt. Das waren 47%, jetzt nur noch 37%. Du siehst also, man hat schon auch den Willen, mehr Geld auszugeben. Und jetzt geht es natürlich auch darum, wie kann ich das umsetzen? Also was soll ich dann am Ende des Tages nehmen? Das ist ja nicht wie Döner bestellen, wo man dann sagt, ich nehme einmal mit alles und ein bisschen scharf und dann lege ich mir das Produkt hin und dann ist alles fertig. Damit ist es ja nicht getan, weil gerade wenn wir so zum Thema Endpoint Detection und Response kommen, da fehlt es dann tatsächlich eben nicht nur an Personal oder gut ausgebildeten Personal, sondern dann kommen auf einmal Dinge zum Vorschein wie, ja, wir haben jetzt eine EDR-Lösung und wir haben einen Kollegen, den haben wir da jetzt eingearbeitet, der macht das. Und dann stellst du 2 Fragen und dann haben die wieder Schweißperlen auf der Stirn. Nämlich die erste Frage ist, okay, arbeitet der 24/7? Nein. Habt ihr ein Schichtsystem? Nein. Arbeitet ihr auch am Wochenende? Nein. Ja, okay, sinnlos, ja. Also natürlich findet Cyberkriminalität auch nachts und am Wochenende statt. Und nicht nur in den ganz normalen Büroarbeitszeiten. Also macht das auch nur bedingt Sinn, sage ich mal. Wenn ich ein kleines Unternehmen habe, geht das vielleicht noch, ja, dass da regelmäßig jemand drauf guckt und versucht dann eben Anomalien zu erkennen. Aber bei einem Unternehmen mit einem gewissen Background macht das natürlich gar keinen Sinn. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Moment versuchen zu kompensieren. Die meisten greifen dann eben dementsprechend auf Services wie MDR zurück. Und das finde ich auch gut und sinnvoll. Da kommen wir aus unserer Sicht immer zu der Vertrauensfrage. Also wem würde ich das denn in die Hände geben? weil der hat ja schon tiefste Einblicke in mein System und in meine Prozesse. Und da, glaube ich, da müssen wir noch viel Arbeit leisten, um die Leute da langfristig von zu überzeugen.
Ja. Steige ich vielleicht ganz kurz darauf ein. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast, eins unserer Steckenpferde. Wir suchen ja für die Leute, die eben diese 24/7-Dienstleister, diese MDR-Services und SOC-Services suchen, den richtigen Dienstleister raus. Wir haben ungefähr im Dachraum so circa 50 bis 60 SOC-Unternehmen, die das anbieten. Und jedes Mal, wenn wir die Auswahl machen oder Ausschreibung machen oder halt diese Interviews führen oder halt sogar das Onboarding-Projekt, dann stellen wir fest, dass die Hauptfragen noch gar nicht geklärt sind, dass die meisten Unternehmen überhaupt nicht imstande sind, so eine komplexe Dienstleistung entgegenzunehmen, weil die Hausaufgaben auf einer ganz anderen Schiene noch gar nicht gemacht sind. Deswegen finde ich es auch spannend, was du gerade gesagt hast. Der Stellenwert, der wird höher. Der hat sich jetzt selbst gesteigert durch die Dringlichkeit und vielleicht auch durch die Gesetzgebung. Aber wir haben dann jetzt eine ganz andere Front noch in den Unternehmen. Da komme ich ganz kurz auf die Dogmen zu sprechen, die ich da sehe. Wir haben jetzt mehr Ressourcen in den Unternehmen. Wir haben vielleicht auch mehr Klarheit, was gemacht werden müsste. Aber trotzdem ist innerhalb der Unternehmen noch kein richtiger Fortschritt zu messen, wie Security implementiert wird. Das fängt schon damit an. Also wir haben ja, ich mache jetzt einfach mal die These auf, schon seit immer können Logs erhoben werden. Also Systemprotokolle, die gewisse Ereignisse mitprotokollieren. So ziemlich, sagen wir mal, so 10-15% aller Unternehmen haben sich überhaupt einen Kopf gemacht, welche Logs überhaupt gespeichert werden sollten, welche ausgewertet werden sollten, wie lange die gespeichert werden sollten. Also ein simples Logging-Konzept. Für das Logging-Konzept brauche ich, wenn ich ehrlich bin, rein von der Vorgabe noch nicht mal einen halben Tag. Aber dieses Konzept zu machen, das zu schreiben, das vorzulegen und abzusegnen, ist ja ein hoher Diskussionsaufwand, kommt mit Stress einher, vielleicht auch mit einer Politik, dass man hier und da noch ein bisschen mehr Geld ausgeben muss oder jemandem was vermitteln muss. Und da sparen wir immer noch gesamtindustriell so ein bisschen Energie ein, das wirklich mal auf die Straße zu bringen. Das ist auch nur ein Thema von ganz vielen, wenn ich da an Mandate denke zum Beispiel. Also wer darf überhaupt in einem Incident-Fall irgendwas entscheiden oder machen? Und da rede ich noch nicht mal von irgendeiner Katastrophe, von irgendeinem Breach. Da rede ich einfach von einem simplen Sachverhalt, weiß ich nicht, da ist ein User zum Beispiel 2 Jahre inaktiv, den gibt's halt einfach noch so. Wer darf denn das jetzt mal klären oder wer darf das einfach mal so löschen oder wer darf Systeme isolieren bei einem Verdachtsfall, wo noch gar nichts Richtiges ausgebrochen ist? Diese ganzen kleinen Nitty-Gritty-Sachen, die haben wir alle noch nicht geklärt, obwohl sie sehr, sehr einfach organisatorisch und prozessuell lösbar wären. Und da sehe ich jetzt in der nächsten Zeit so richtig Druck drauf kommen, weil wir einmal die Gesetzesschiene haben und zum anderen, wir können es uns auch nicht mehr leisten. Also wir kommen nicht mehr drum rum. Wir können nicht einfach einen Dienst kaufen, eine Technologie kaufen, auf den Knopf drücken und uns freuen, sondern jetzt müssen wir wirklich was machen und auch nicht dieses Vertrauen da reinschenken. Naja gut, ich habe jetzt hier einen Experten und wenn der, allein weil der da ist, durch seine Existenz löst er das Problem. Diese Ressourcenthemen, die haben wir jetzt weitestgehend ein bisschen eingefangen und jetzt müssen wir gucken, dass wir wirklich was verbessern.
Wenn ich da noch was mit einfügen darf, ich glaube, dass es auch prekärer wird, hier tätig zu werden, denn es gibt ja auch noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze, wie man so schön sagt, die jetzt auch mit den gesetzlichen Regelungen weiter nach vorne kommen. Das eine ist ja auch die Managementhaftung, ja, dass vielen überhaupt nicht bewusst ist, für welche Vorkommnisse oder für welche Themen sie tatsächlich auch persönlich haften. Ich glaube, dass da sehr viele noch wach werden. Und auch das Thema Cyberversicherung. Überhaupt das Thema Versicherung war ja immer schon schwierig. Im Moment ist es ja so, dass diese Obliegenheiten und die Anforderungskataloge der Versicherung massiv angepasst werden. Also was jetzt zu erledigen ist und was nicht. Und dann gibt es auch so bestimmte Kausalketten, das ist uns letztens bekannt geworden, weil wir auch mit vielen Unternehmen sprechen, auch Veranstaltungen, nämlich, dass sich das Management, Geschäftsführer, Vorstände etc., dass die sich natürlich häufig in der Vergangenheit versichert haben gegen Risiken. Und diese Allgefahrenversicherungen, die gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Und wenn ich eine Versicherung haben möchte oder die nicht gekündigt wird, ich brauche so eine neue, sage ich mal, dann ist die Voraussetzung dafür, dass ich eine Managementversicherung habe, dass ich eine Cyberversicherung habe. Und die Voraussetzung dafür, dass ich eine Cyberversicherung habe, ist, dass ich eben auch belegen kann, dass ich ausreichend in IT-Security und Prozesse investiert habe. Und da kommt wieder das Thema, das, was Johannes jetzt schon angesprochen hat, Informationssicherheitsmanagementsysteme, also ISMS zum Thema. Das ist auch einer der Gründe zum Beispiel, warum ich mich letztes Jahr entschieden habe, ISO 27001-Zertifizierung zu machen, für mich persönlich, weil ich einfach auch hinterblicken möchte, welchen Umfang hat das im Endeffekt außerhalb der reinen Produktebene. Und das ist eben genau das, dass ich in die Tiefe, in die einzelnen Prozesse gucke, Verantwortlichkeiten, Messungen mache, Audits mache etc. pp. Das wird uns in der Zukunft ganz massiv eben dementsprechend noch begegnen. Und das ist heute nicht Usus, das muss man einfach so sagen.
Es geht sogar noch weiter ein Stück. Also gerade mit den Versicherungen hatten wir jetzt indirekt einen Fall, wo ein Kooperationspartner und dessen Kunde einen Versicherungsfall hatte, theoretisch. Und die Versicherung hat, nachdem sie wusste, was genau passiert ist, dankend abgelehnt und gesagt, nee, guckt mal in Paragraph 37.15. Das ist aber ausgeschlossen. Und das sorgt natürlich auf der einen Seite noch zu mehr Frust. Und ich will gar kein Bashing gegen Versicherung machen, weil die natürlich gerade versuchen, für sich einen Weg zu finden, wie sie diese wahnsinnigen Risiken, die da sind, greifbar zu machen und einen guten Mittelweg zu finden, dass zwischen Prämie und Versicherungsleistung letztendlich ein Gleichgewicht herrscht, weil anders kann das natürlich auch ein Versicherer hinterher nicht darstellen. Aber ich bin komplett bei dir, bei euch. Das ist natürlich ein riesiges Feld. Ich möchte noch mal auf einen Punkt, den hatten wir, ich glaube, irgendwo am Anfang dieser Diskussion, und zwar hattest du, glaube ich, Michael, gesagt, ja, Vertrauen. Und die Frage ist ja, wie schaffen wir eigentlich in unserer Branche ein Vertrauen für unsere Kunden herzustellen? Wie schaffen wir Kunden, jetzt sag ich mal, zu befähigen? Ist kein guter Begriff, dann hinterher auch den richtigen Dienstleister finden zu können. Da hattest du schon gesagt, Johannes, das ist ein Teil von dem, was ihr leistet, dass ihr dort eben eine Verbindung herstellt zwischen den Needs auf der Kundenseite und dem, was Lieferanten haben. Sind das genau aus diesem Grund, dass das dort eben das Problem besteht, dass ein Kunde oftmals gar nicht greifen kann, was er braucht und natürlich noch schwieriger durchblicken kann, wer leistet wirklich was, weil, seien wir ehrlich, in der Werbung sagt ja jeder von sich erstmal, er ist der Geilste. Und da muss man dann hinterher doch nochmal ein bisschen tiefer gucken und sagen, hey, mag sein, aber wo genau bist du gerade besonders gut und was sind Felder, wo jemand anders viel besser ist? Ist das genau das, was ihr macht, Johannes, da tiefer einzusteigen und den Kunden eigentlich genau dazu unterstützen, damit er hinterher auch eine gute Entscheidung treffen kann?
Ja, genau. Also wir haben das mehrfach getan, tun es immer wieder gerne und sehen bestimmt immer einen Punkt. Das ist ja der Reifegradzustand. Der Reifegradzustand eines Unternehmens, man hat das ganz oft, das Thema, jemand kommt ins Unternehmen rein, es wird eine SISO-Stelle geschaffen und jetzt muss man was nach vorne gehen. Und weil ein SISO klassischer Natur schnell viel erreichen möchte, lagert er jetzt große Teile der Security aus, weil das einfach auch der effizienteste Weg ist, schnell was umzusetzen. Problem dabei ist nur, dass oftmals die Voraussetzungen eben nicht da sind. Jetzt gibt es halt solche Sachen, die kann man einfach überblicken. Das ist zum Beispiel der technologische Grundstock. Ich sage immer Technology Stack. Wenn man da zum Beispiel auf der Basis einen Dienstleister auswählt, man hat zum Beispiel alles von Microsoft, dann möchte man auch einen Security-Dienstleister, der den Microsoft-Produkt-Stack unterstützt. Ne, dasselbe mit Elastic oder ich habe halt ein anderes Produkt oder ich mache das basierend auf einem SOAR und habe da irgendwie mein Steckenpferd. Dann orientiere ich mich technologisch. Das ist gut, das sollte man tun, sonst habe ich Kompatibilitäts-Issues, muss ich ein bisschen gucken, wie die Strategie was sagt. Aber das viel Wichtigere ist, wie kann ich überhaupt den Dienst entgegennehmen? Also was muss ich auf meiner Seite, auf der Kundenseite tun und umsetzen und erstmal klären, um entsprechend mir so eine Dienstleistung ins Haus zu holen? Weil spätestens, wenn der Dienstleister auf der Matte steht, egal wie gut ich den ausgewählt habe, wird er Fragen stellen. Er wird sagen, wer handelt denn den Incident auf der letzten Meile? Wer ist denn dafür der letzte Entscheidungsträger, wenn wir hier alles abschalten müssen? Und solche Sachen. Diese ganzen Implementationen für Security-Prozesse, die sind erstmal zu definieren. Und da sehen wir sogar sehr, sehr vermeintlich reife Firmen, die da immer noch, dadurch, dass sie noch nie richtig einen Incident hatten, im Vergangenheitssaft schwimmen, sozusagen. Mhm. Und ich sage immer, man sollte ganz einfach bei der ganzen Sache vorgehen. Also alles, was Incident Management angeht, wurde viel zu sehr verintellektualisiert. Weil man hat viel zu viel Framework-Knowledge und Fake-Wissen aufgebaut, sage ich mal. Und man sollte sich einmal die Frage stellen, was möchte ich denn eigentlich? Und mein Credo ist, oder ich hoffe, dass das nicht nur meins ist, sondern industrieweit gilt, wir wollen alle eigentlich Vorfälle verhindern. Also die Prävention ist eigentlich das, was wir wollen. Wenn wir es nicht verhindern können, möchten wir es wenigstens sehen. Also wir wollen Detektion, wenn wir es nicht preventen können. Und wenn das dann nicht greift, also wenn wir es irgendwie gerade so sehen oder viel zu spät, dann möchten wir wenigstens, wenn es passiert ist, alles dafür tun, damit es eingedämmt ist und damit es gut behandelt wird. Diese drei Felder haben wir alle. Ich lasse jetzt Lessons Learned mal weg. Diese drei Felder haben wir auf jeden Fall. Und alle Maßnahmen sollten irgendwie auf diese Konten einzahlen, mit Priorität auf die Prävention. Das wird aber so einfach gar nicht nach außen gegeben in der Industrie, weil wir uns selbst gerne auch in fachlichen, tiefen Themen teilweise sogar verstreiten oder politisch diskutieren, weil das so, klar, ne, da kommt der Nerd durch, dann willst du dein Lieblingsthema irgendwie rausholen, willst das irgendwie lösen, und das gibst du dann beim Kunden weiter. Aber wir sollten das ein bisschen einfacher machen, um mehr Impact bei der Implementierung zu erzeugen. Und nochmal zurück auf die Frage, ja, wir sind in Deutschland jetzt vor allem so weit, dass jetzt ein großes Umdenken stattfindet. Das heißt, man macht sich auch mehr Gedanken und man ist jetzt in der Situation, dass man nicht nur vordenken lässt, sondern auch selber denken muss, weil diese Frameworks ja auch ein Stück weit voraussetzen, dass man sich mit der eigenen Infrastruktur auseinandersetzt. Wer hätte das gedacht? Also erstmal muss ich die eigene Infrastruktur kennen, um zu wissen, was ich beschütze. Ja. War ganz lange nicht der Fall, da können ja alle ein Lied davon singen. Und das haben wir jetzt. Sprich, kenne ich alles? Weiß ich, wer hier überhaupt rumrennt? Weiß ich, wer was zu sagen hat? Kann ich Mandate gut verteilen? Kann ich einen Prozess so machen, dass wir den so lange iterieren, bis der richtig schön effizient wird? Und dann ist es ein rundes Ding.
Wobei, es klingt so, naja, es klingt nicht wirklich einfach, aber ich glaube bestätigen zu können, dass, was du gesagt hast, dass natürlich das Interesse bei uns allen ist, möglichst gar keinen Schaden vorkommen zu lassen, etc. pp. Du hast ja die verschiedenen Punkte genannt. In der Realität wird es ja dann aber doch sehr komplex, weil es ja dann auch darum geht, wen darf ich nachts anrufen? Da kommen auf einmal sowas wie Arbeitszeitmodelle, da kommt ein Betriebsrat, der natürlich die Rechte seiner Mitarbeitenden auch schützen möchte. Und damit wird ein Thema, was zwar von der ersten Logik, wo alle noch nicken und sagen, ja, auf einmal hochkomplex, weil die Umsetzung dieses alle nicken doch auf einmal sehr komplex wird. Also insoweit, glaube ich, haben wir da echt noch einen großen Spagat. Und ja, vielleicht ist genau das, was auch du gesagt hast, eben zu gucken, was man dann über Managed Services, über Dienstleister, die dafür schon Regelungen getroffen haben, dieses Gap dann schließen kann. Aber ja, es ist sicherlich Thema. Das, was ich mir einbilde, aber keine Ahnung, vielleicht sehe ich das falsch, Michael, habt ihr es etwas einfacher, weil ihr habt ein festes Produkt und das wird ja nicht nur von euch, sondern eben auch von anderen getestet und damit bekommt ihr ja ein Klebi, sage ich mal, was sagt, ihr seid gut. Also ich gehe nochmal zurück auf dieses Thema Vertrauen, weil das ist, finde ich, für Dienstleister ja wahnsinnig schwierig. Da kann ich ja nur sagen, ich habe gut ausgebildete Mitarbeiter, ich kann eine Historie bringen, aber so den richtigen Klebi gibt's ja nicht, außer ein paar Zertifizierungen. Ist das einfacher oder ist das vielleicht ein Wunschdenken von mir?
Ich würde es jetzt ein bisschen romantisch nennen.
Oha, jetzt bin ich gespannt.
Als Hersteller hast du natürlich, oder wir haben immer zwei Herausforderungen. Wir haben natürlich auch knapp 7000 Reseller in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die wir unterstützen, weil ohne die geht es natürlich nicht. Die verwalten die Kunden, die arbeiten mit unseren Kunden, die kennen die Kunden natürlich auch. Wir machen ja kein Direktgeschäft. Mhm. Und eine ganze Zeit lang hatten wir diesen romantischen Hintergedanken, dass wir sagen, wir haben jetzt eine EDR-Lösung. Jeder unserer Reseller, unserer Partner kann die ja betreiben und für seinen Kunden eben dementsprechend managen und dann die Services anbieten und abrechnen. Das Problem erkennst du jetzt wahrscheinlich schon, wenn ich das so schwanger vorbringe. Das hat nicht sonderlich gut funktioniert, weil einfach auch die Systemhäuser, die heutzutage am Markt sind, zwar ein hohes Vertrauen genießen beim Kunden gegenüber und ist es als Hersteller auch, weil wie du schon sagst, es gibt lange Tradition, wir sind EU-Hersteller in privater Hand, also es gibt keine Aktionäre, es gibt kein Fremdkapital im Unternehmen. Also das hat natürlich heute geopolitisch riesige Vorteile und damit kokettieren wir sicherlich auch. Es gibt viele gute Produkte. Wir sind sicherlich immer unter den Top 5 oder Top 10, je nachdem, wo du guckst. Das ist alles prima, es ändert sich alle paar Jahre mal. Wichtig ist aber tatsächlich, dass dieses Vertrauen sich durchzieht. Und Vertrauen heißt ja nicht nur, dass ich Geschäft mit Menschen mache. Das wird immer stattfinden. Johannes wird das sicherlich bestätigen. Das nächste ist halt auch, dass ich eben der Leistungsfähigkeit vertraue und dass ich darauf vertraue, dass derjenige, der das übernimmt, auch das Richtige tut. Und da kommen wir ins Spiel, dass wir irgendwann gesagt haben, wir müssen tatsächlich auch MDR-Services anbieten. Da machen wir jetzt zum Beispiel in zwei verschiedenen Größen, Bundles auch, also mit, da sind wir wieder beim Döner mit alles und scharf, ja, also gibt es auch mit Produktbundles und so weiter, um es dann möglichst einfach zu machen, auch für die Entscheider, das ist auch nicht zu unterschätzen. Weil wenn du, ich sag mal, wir bleiben mal beim Thema Microsoft, wenn du mit einem Microsoft-Lizenzmodell kommst und legst dem Entscheider ein komplettes Angebot vor, dann hat er sich heute Nachmittag auf dem Dachboden erhängt, ja, weil er nichts davon verstanden hat. Und das wollen wir zum Beispiel nicht. Er soll A, verstehen, was er kauft, und B, soll das relativ easy auch zu konsumieren sein. Aber um zum Thema Vertrauen zurückzukommen, wir bieten eben zwei MDR-Services an. Einmal eher für den Bereich Mittelstand, also wo man sagt, okay, wir sind schutzbedürftig, aber wir lassen das nicht immer 24/7 durch eigenes Personal machen, sondern KI gestützt. Und wenn da eben dementsprechend ein Incident auftaucht, dass dann jemand drauf guckt, das ist natürlich günstiger, als wenn 24/7 jemand Monitoring und aktives Hunting macht. Oder eben für größere Unternehmen mit hohen Schutzbedarfen und Service, der eben auch 24/7 im Laufe der Sonnenumrundung dementsprechend da tätig ist. Und da ist es tatsächlich so, dass wir große Vorteile haben aufgrund unserer Erfahrung. Wir haben ja ein riesen Forschungs- und Entwicklungsteam. Das ist eher außergewöhnlich für die Branche. Bei uns sind es, glaube ich, wir haben ungefähr 2.400, 2.500 Mitarbeiter und knapp 1.000 davon müssten in Forschung und Entwicklung sitzen. Die aktuellen Zahlen kenne ich jetzt nicht. Mhm. Das ist von der Anzahl relativ viel, für wenn du jetzt mit Mitbewerbern das vergleichst. Und ich glaube, das bringt uns einen großen Vorteil eben mit den genannten anderen geopolitischen Themen, so dass der Kunde, der uns schon einsetzt und weiß, das Produkt funktioniert und das hat immer eben dementsprechend auch geschützt und kennt unsere Forschungsergebnisse und verlässt sich dann eben auch auf die Services. Aber auch das muss eben auf Dauer skalierbar sein. Und das ist eben auch ein Thema, das für uns als Hersteller nicht ganz unwichtig ist, weil Forensiker und Leute, die eben für unser eigenes SOC arbeiten, wachsen ja nun auch nicht auf dem Baum, ne?
Nö, das tun sie definitiv nicht. Das wird sicherlich eine Herausforderung bleiben, genau. Ich sehe schon, die Zeit rennt dahin. Ich möchte aber unbedingt noch mal ein Thema ansprechen. Und zwar hatten wir im Vorfeld überlegt, worüber reden wir heute. Und ich fand von dir, Johannes, sehr schön, dass du das Thema Dogmen, Mythen und Fehler in der IT-Security-Branche reingeworfen hattest. Das klingt ein bisschen mystisch. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was meintest du damit? Vielleicht ein konkretes Beispiel, wo ihr an Grenzen stoßt? Ich finde, das klingt spannend. Genau, kannst du da Licht ins Dunkel bringen?
Ja, gerne. Also ich komme immer daher, dass ich sage, okay, was schafft denn Sicherheit und was glauben wir denn, was Sicherheit schafft? Und wir haben ganz oft, auch in der Branche, auch teilweise in übergreifend, auch in den Medien, sieht man ganz häufig so Schlagwörter und Glaubenssätze, die ich meiner Meinung nach sehr, sehr fragwürdig finde. Zum Beispiel ist eins davon der Glaube an die Compliance. Also wer wirklich drinsteckt im Thema, weiß, dass Compliance eine schöne Sache ist, damit man aufräumen kann, Dinge ordentlich machen kann. Aber oftmals haben wir, habe ich ja vorhin schon gesagt, eine Checkboxen-Mentalität und zum Audit sieht's dann alles toll aus und davor und danach haben wir eine riesen Baustelle. Das heißt, wir kommen nicht wirklich weiter mit dieser Gedankenwelt. Wir führen jetzt was ein und das hilft uns dann, weil wenn wir auch in die großen Breaches reingucken, also jede große Firma, die irgendwo einen Breach hatte, die hat ihre 27001. Das kann man nachlesen. Die Frage ist, wird die richtig angewandt und wird das, was in den Policies steht, auch auf den Bereich angewandt, der als Scope ausgewiesen ist? Da gibt's viel, viel, viel zu hebeln, ne? Aber trotzdem gehen wir durch die Welt und sagen, ja, wir brauchen hier den Stempel und dann ist alles gut. Das ist eben nicht so. Ein anderes Beispiel haben wir, das finde ich immer ganz, ganz spannend. Wir wissen, dass wir viele Schwachstellen offen haben. Also industrieweit, durch die Branchen weg. Wir haben sehr, sehr viele Schwachstellen. Niemand hat sich aber mal richtig gefragt, warum das so ist. Und der kleinste gemeinsame Nenner heißt dann immer, ja, brauchst ja Zeit, um die zu fixen. Brauchst ja Zeit, um die zu priorisieren, brauchst Zeit, um die zu bewerten. Und dann sage ich mir immer so, wieso machen wir das? Ich weiß, dass wir das nicht überall gleich lösen können, das Problem. Aber ich behaupte mal, 60% aller Unternehmen, vielleicht sogar 70, kann man einfach normal updaten. Einfach das Ding durchupdaten. Und selbst wenn was hinterher nicht funktioniert, so wie das bei CrowdStrike letztens war, dann kann ich mir, wenn ich gut dafür gesorgt habe, ein Rollback irgendwie leisten, also zurück zum alten System und dann dort weitermachen. Und wir müssen ein bisschen mehr Mut aufbringen zur Downtime. Zumindest ist es meine Philosophie. Das waren jetzt die Schwachstellen. Wir hatten Compliance. Wir haben auch noch ganz andere Sachen, wo ich nicht ganz einverstanden bin damit. So ein Mythos wie, dass der User das letzte Glied ist in der Sicherheit. Wir haben in den letzten Jahren ganz, ganz viel mit den Usern gemacht, ganz viel Awareness draufgehauen. Das ist auch richtig so. Aber wir dürfen nicht in den Glauben verfallen, dass wir gerade jetzt in einer Zeit, wo auch eine Aushilfskraft, alleinerziehende Mama 4 Stunden am Tag irgendwo 1000 Mails hin und her schiebt, dass die jetzt noch jede Mail so anfasst, dass sie sieht, dass da irgendwas aus, weiß ich nicht woher kommt, mit einem Link nach dort und dort. Also das muss technisch abgefackelt werden. Wir können nicht so viel Last auf die User drauf bügeln und uns dann zurücklehnen. Also solche Mythen, da gibt's ja mehrere davon, aber das waren jetzt drei davon. Da müssen wir aufräumen. Da müssen wir ein bisschen Klarheit schaffen.
Bin ich ganz bei Johannes. Ja, der User als Last Line of Defense ist einfach unsinnig. Ich sag mal, in Zeiten von zig Millionen Terabyte an Daten, die in den letzten 10 Jahren geleakt sind und die käuflich erwerbbar sind, zum einen verbunden mit den Möglichkeiten, die KI eben dementsprechend hat, um gezielte Kundenansprache zu machen von Unternehmen, von Dienstleistern, wo du wirklich Kunde bist, wo das ist echt deine E-Mail-Adresse, das ist echt der richtige Header, das sind die richtigen Grafiken, ja, der richtige Zeitpunkt etc. pp., dann dem User zu sagen, ja, das hättest du ja sehen müssen, das ist Unsinn. Ja. Und da gibt es ja auch technologisch, wenn ich das gerade noch einwerfen darf, ganz simple Sachen wie Cloud-Sandboxing, ja, die das in einem extrem hohen Maß eben dieses Risiko minimieren, weit über 99%, ja, dem User sowas erst gar nicht zustellen beziehungsweise verhindern, dass er überhaupt was Falsches anklicken könnte, ist eine Leichtigkeit, aber ich gebe dir recht, Johannes, die Leute denken viele Dinge einfach nicht zu Ende, ne? Und wir erleben das auch immer wieder, dass der Kunde zum Beispiel, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ist ein großes deutsches Unternehmen, die haben eine Lizenz von uns und bei einer Veranstaltung haben wir die getroffen, haben mit denen geredet und dann haben die quasi zugegeben, dass die Cloud-Sandboxing auch für das Thema Microsoft 365 noch nicht aktiviert haben. Das heißt, die haben die Lizenz gekauft, die haben die Lizenz da liegen, sie arbeiten mit diesen Tools, aber sie haben das nicht aktiviert. Und das ist eine Sache, die in meinen Kopf nicht reingeht, weil beides, das eine ist eine Policy ausrollen und das andere ist den Microsoft-Tenant verbinden. Das ist beides eine Sache von 5 bis 10 Minuten und hat dann keinen weiteren Impact auf irgendwelche Ressourcen. Ja. Und das geht in meinen Kopf nicht rein, wo ich dann gesagt habe, bitte tut mir einen Gefallen, ihr fahrt nachher nach Hause und spätestens morgen früh macht ihr das, weil ich habe riesige Sorgen, dass ihr übermorgen in der Zeitung steht und dann heißt es, die hatten aber ein ESET-Produkt, sind aber trotzdem gehackt worden. Weißt, das sind so die Dinge, wo ich dann nervös werde und sage, das lastet ja nachher auch beim Hersteller. Ne? Und bis das dann wieder gerade gerückt ist, das dauert noch ein paar Tage länger. Ne? Also so geht es uns dann dementsprechend auch. Das kann ich nur bestätigen.
Ja, ich würde ein klein bisschen widersprechen wollen. Ihr habt ja beide gesagt, naja, der Mitarbeiter als die letzte Verteidigungsschicht. Ich würde das vielleicht eher anders sehen wollen. Also ich bin insoweit erstmal bei euch natürlich jetzt gerade auch mit KI und den neuen Möglichkeiten werden die Mails so gut werden, dass auch wir als Spezialisten, also ich rede von mir, ich will gar nicht bei euch reden, aber so, dass auch ich, glaube ich, überführt werden kann, weil einfach etwas gut gemacht ist. Insoweit, da bin ich bei euch. Ich würde es eben eher weiterfassen wollen, dass es nicht um die einzelne Person geht, sondern dass es eben dann wieder um die Organisation, die Menschen in der Organisation geht, weil wie kann es sein, dass der Manager, der gerade ausnahmsweise im Ausland ist, kurz eine Mail schickt und sagt, bitte überweise 50.000 Euro auf folgendes Konto, weil ich will hier gerade eine Firma kaufen. Da reden wir nicht mehr darüber, dass das vielleicht ein böser Inhalt ist im Sinne von, den kann ich scannen, weil da ein Virus drin ist, sondern es ist einfach nur eine Information. Und aufgrund dessen, dass ich vielleicht als Organisation so aufgestellt bin, dass, ich sage es mal übertrieben gesprochen, Angst, einen Fehler zu machen, Angst, einen Befehl nicht auszuführen, der mir gegeben wurde, eigentlich weiß, das ist komisch, das ist merkwürdig, so eine Mail habe ich noch nie bekommen und eigentlich sagt jeder Funke in dir, tu das nicht, aber weil es gut aufgezogen ist, weil vielleicht eine gewisse Führungskultur im Unternehmen ist, wird es dann doch überwiesen. Also gibt es ja immer wieder diese Fälle, dass eigentlich, wo jeder mit einem gesunden Menschenverstand sagen würde, so, hä? Wie kann das sein? Sowas doch passiert. Und da ist natürlich noch die Frage, also da sind wir dann eben nicht bei Technik, finde ich, sondern da sind wir eher bei Organisation. Wie können wir Strukturen schaffen? Wie können wir sagen, ab einer Summe X muss das Vier-Augen-Prinzip sein oder du hast bestimmte Grenzen? Und da sind wir natürlich dann doch Organisation, aber eben auch Mensch, das zu machen. Von daher würde ich es ein bisschen aufbrechen. Aber ja, keine Ahnung, seht ihr vermutlich dann ähnlich oder habt ihr noch andere Gedanken dazu?
Na ganz kurz, also ich habe den Betrugsfall schlechthin erlebt, dass eine Mail von außen kam, ganz normal geschrieben, ohne Rechtschreibfehler von einer Absenderadresse, die natürlich bekannt war. Es ging um den Fall, dass eine Mitarbeiterin sich im Urlaub befunden hat und hat aus dem Urlaub rausgeschrieben an die Personalabteilung, dass ja, sich das Gehaltskonto geändert hätte. Da war auch kein Verdacht zu schöpfen, weil es war alles klar, die Absenderadresse stimmt, mal ist im Urlaub und hat gesagt, hey, ich habe euch total vergessen, ich habe meine Bank gekündigt, hat eine neue Bank, neue IBAN, bitte benutzt die doch mal. Im letzten Augenblick tatsächlich hat dann die Mitarbeiterin nachgefragt, konnte niemanden am Telefon erreichen, hat es erstmal nicht gemacht und hat es irgendwie an ihre Chefin gegeben. Und die hat dann gesagt, wir warten mal, bis die Dame zurückruft. Ne? Und das war tatsächlich ein Betrug. Das kannst du, ne? Da war die Mail glatt geschrieben, da war alles toll, da war alles super. Es gab da auch keine Checks und solche simplen Sachen. Da geht es uns um ein Gehalt, okay, eins. Das, was dann weg wäre. Aber wie willst du das machen, wenn du nicht, genau was du gesagt hast, irgendwelche organisatorischen Checks drin hast, wo du Vier-Augen-Prinzip hast oder wenn du andere Methodiken eingerichtet hast, in dem solche Änderungen nur durchzuvollziehen sind, dann kannst du es nicht aufspüren. Dann hast du den Betrug einfach als Mail da, demnächst auch als Anruf oder Videoanruf und dann musst du schon irgendwie gucken, dass du eine Maßnahme hast, die sowas mit abfedert.
Ich bin nicht ganz deiner Meinung, dass also kompromittierte Accounts, das ist eben das, was uns am meisten Sorge macht. Auch gerade, was du jetzt angedeutet hast, darauf wäre ich jetzt auch nochmal eingegangen, im Zeichen von KI, also mit wie wenig Aufwand und Hardware du heutzutage so ein Gespräch, wie wir das jetzt hier führen, einen Zoom-Call oder eben dementsprechend auch einen Teams-Call mit KI fälschen kannst. Wir haben das selbst als Showcase mal, ich glaube, für die RSA letztes oder vorletztes Jahr gemacht, ein Social-Experiment mit einem US-amerikanischen Unternehmen, wo einer unserer Kollegen eben dementsprechend sich als Geschäftsführer ausgegeben hat mit KI und hat ein Videotelefonat mit den Leuten geführt, Stimme, Tonlage und dementsprechend Gesicht eben von KI generiert, aus dem Urlaub auch raus, und hatte Anweisungen gegeben und ist dann dementsprechend auch tatsächlich sofort damit durchgekommen. Weil, wie schon gesagt, also da kommt dir dann einfach nichts komisch vor. Und die Qualität, was du heute mit einem, ich sag mal, mit einer sehr guten Workstation so erreichen kannst, in live, in Echtzeit, das ist sehr, sehr gruselig. Ne? Und wenn der Hintergrund beziehungsweise einige Informationen natürlich dann noch stimmen, der Chef ist im Moment im Urlaub auf St. Barth oder was ich wo und da machst du den passenden Hintergrund dahinter, sitzt da irgendwo an der Strandbar, ja, dann kannst du extrem viel erreichen. Und dafür sollten wir uns alle fürchten. Und da müssen wir eben dafür sorgen, dass das, was wir eben dementsprechend dazu leisten können, auch geleistet wird.
Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Also von der Zeit sind wir sowas von durch. Ich möchte aber nicht so negativ enden. Also wir haben jetzt gerade die ganzen, ich weiß gar nicht, ob es Horrorszenarien sind, sondern es sind ja natürlich momentan realistische Szenarien, die wir angesprochen haben. Ich würde aber gerne nochmal eher zum Anfang zurück, wo wir zumindest auch darüber gesprochen haben, hey, in eurer Statistik und in euren Umfragen zeigt sich, es gibt eine Verbesserung der Wahrnehmung, es gibt die nächsten Schritte, die man angeht. Also ich möchte gerne noch mal den positiven Blick zum Ende hier rauskrameln. Wir haben auch den Gesetzgeber, der jetzt eben auch mit der NIS 2 klar noch mal Leitlinien gegeben hat, die sicherlich, so hoffen wir alle, dazu beitragen werden, dass die Unternehmen hier einen besseren Fokus bekommen, sich miteinander darum kümmern, das Thema nach vorne zu bringen. Wir haben festgestellt, okay, wir haben, glaube ich, mittlerweile viele gute technologische Möglichkeiten. Wir haben aber auch festgestellt, dass das eben nur ein Teil der Wahrheit ist, sondern dass es eben auch darum geht, organisatorisch zu gucken, ich glaube immer mit einem wachen Auge Dinge zu betrachten, aber auch entsprechend eben Prüfmechanismen einzuführen, die eben nicht nur technologisch, sondern eben auch auf anderen Themen sind. Insoweit wäre das vielleicht so ein bisschen die Zusammenfassung des Gesprächs. Nichtsdestotrotz möchte ich euch beiden vielleicht nochmal ein kurzes Schlusswort geben, was ihr vielleicht noch hier ja mit reingeben wollt. Ich fange einfach mal bei Johannes an. Hast du noch etwas, was du so als Schlusswort reinwerfen möchtest?
Ich würde es simpel machen. Ich würde sagen, Strategie schlägt Compliance und selber denken macht wesentlich mehr Spaß und mit ein bisschen Elan kommen wir der Sache dann schon ein bisschen näher, dass wir sicherer werden. Ich würde es nicht verkomplizieren.
Perfekt. Dank dir dafür. Michael, hast du noch ein Schlusswort?
Ja, ich hoffe, dass wir alle Zuhörer und Interessierten eben dementsprechend nicht lost in translation zurücklassen, sondern dass wir schon den Mut eben dementsprechend auch entfachen, die richtigen Fragen zu stellen, so wie Johannes das auch schon gesagt hat. Also nicht, was wir in der Vergangenheit häufig gefragt haben, und das sind ja Parallelen zur Datenschutzgrundverordnung, wenn ich dieses böse Wort nochmal in den Mund nehmen darf, ist, bin ich überhaupt betroffen und muss ich jetzt überhaupt was machen? Das sind die falschen Fragen. Die richtigen Fragen ist, was kann ich machen, was kann ich mir leisten? was kann ich selbst eben dementsprechend leisten, was muss ich an den Dienstleister abgeben? Und dafür gibt es nun mal auch ausreichend Angebot und es gibt viel zu tun und wir sollten das gemeinsam anfassen und es gibt eben tatsächlich auch genug Menschen, die da tief genug drin sind, auch vom kleinen Unternehmen eben bis zum Enterprise-Unternehmen die Leute passend zu beraten. Wir sollten es nur machen, eben einem Unternehmen oder einem Dienstleister, dem ich am Ende des Tages eben auch vertraue.
Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall euch beiden. Ich habe Hunger bekommen, wenn ich ehrlich bin. Du hast zweimal den Döner mit alles und etwas scharf beschrieben, wo ich zwischendurch schon dachte, ich renne jetzt los. Ich hatte nämlich noch kein Frühstück. Wir sind noch in der Vormittagszeit. Insoweit weiß ich schon, was ich jetzt gleich nach der Aufzeichnung mache. Genau, sollten Fragen sein zu unserer Diskussion, könnt ihr die gerne senden per E-Mail an info@teletrust.de. Das Ganze wird aber auch in den verschiedenen sozialen Medien natürlich verknüpft. Heißt, auch da könnt ihr eure Fragen mit reinschreiben und wir werden versuchen, die dann entsprechend nach links und rechts zu leiten oder direkt zu beantworten. Heißt also, nur zu. Ansonsten bleibt mir nichts anderes als herzlichen Dank an den Johannes und an den Michael zu sagen und natürlich auch den Zuhörern. Und dann wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und vielen Dank. Bis dahin.
Dankeschön. Danke.
Ich danke dir auch, Carsten.